Es ist zu laut. Guten Morgen. Es ist ungewöhnlich. Also ist es gewöhnlich, dass ich hier vorne gelegentlich stehe, aber der Zeitpunkt ist heute ungewöhnlich. Und dementsprechend bin ich jetzt aufgeregt. Deswegen ein Joke. Ich mache jetzt erstmal mein Notebook an. Das ist sofort da, das muss nicht erst noch laden. Ja, danke Herr, danke, dass du da bist. Und dass wir das im Lobpreis gemerkt haben und dass wir diese Verheißung haben. Und ich bitte dich, das Heilige Geist, dass du uns jetzt füllst, dass du in uns bist und dass du durch uns sprichst, Herr. Amen. Ja, mein Thema, das verrate ich euch heute erst später. Ich habe euch ein Gleichnis mitgebracht. Also, Jesus benutzt auch oft Gleichnisse, um Dinge zu erklären. Und ich habe euch heute zwei Sachen aus der Kunstgeschichte mitgebracht. Zwei Kunstwerke, zwei Meisterwerke. Wenn ihr so an die Malerei denkt, der letzten 500 Jahre, welches Gemälde fällt euch da ein? Hä? Okay, sonst noch? Ja, also, aber Mucki hat schon ins Schwarze getroffen. Ich habe sie euch aus dem Louvre in Paris heute mitgebracht. Ja, das ist ein Meisterwerk der Malerei oder das schlechthin, was einem so einfällt, wenn man an Gemälde denkt. Wer hat's gemalt? Wer hat's gemalt? Leonardo DiCaprio? Nein. Leonardo da Vinci, genau. Ungefähr, ich muss nachgucken, 1503 bis 1506. Also, hängt im Louvre in Paris. Vielleicht jetzt noch zu dem Kunstwerk was. Was hat jetzt dieses Kunstwerk so besonders gemacht? Zu der Zeit hat die Farbpigmente, das ist wie Staub. Das sind Krümel und da muss man irgendeine Flüssigkeit drunter machen, damit man eine Farbe hat, die flüssig ist. Und man hat früher die Farbpigmente mit Eiweiß gemacht, also angemischt. Und das Eiweiß trocknet schnell und deswegen waren die Bilder immer so sehr flächig und die Farben konnte man nicht mischen und so weiter. Und dann haben die Holländer begonnen, mit Öl das zu vermischen. Und das hat Leonardo da Vinci mitgekriegt und hat damit experimentiert. Und dadurch hat er bei seinen Bildern dieses Sfumato, dieses Neblige hinbekommen, was eben so besonders damals war. Und er hat angefangen, man hat früher die Leute immer nur so gemalt, also man so dieses Profil. Und er fängt an, dass die Leute den Betrachter angucken. Das waren so die besonderen Sachen, was eben ja, außergewöhnlich war. Okay, und es kommen ungefähr schätzungsweise 10 Millionen Leute im Jahr in den Louvre, um nicht nur, aber um diese Mona Lisa anzugucken. Christian hat es ausgerechnet, bei von Montag bis Samstag, Sonntag offen, von 10 bis 18 Uhr, eine Person, eine Sekunde im Jahr. Da gibt's auch, also kann man nicht davor stehen bleiben, da gibt's so einen Gang. Da muss man dran vorbeilaufen. Okay, also 10 Millionen kommen, um dieses Ding anzugucken. Es ist jetzt natürlich eine Frau. Jetzt habe ich für die Männer auch was mitgebracht. Also David, warte mal noch. Ich habe aus der Bildhauerei ein Kunstwerk mitgebracht. Da kennt man sich nicht so aus. Wer hat jetzt ein Kunstfabel? Wer weiß, was Skulpturplastik, die berühmt ist? Der David. Okay. Bingo, wieder ins Schwarze. David, könntest du bitte deinen Vetter mal, den hatte ich leider nicht. Ich habe jetzt zuerst mal so eins, damit ihr mal die Dimensionen seht. Also ohne Sockel ist der Knabe über 5 Meter groß und wiegt schätzungsweise 6 Tonnen. Marmor, Carrara-Marmor. Und jetzt das Größere, und ich weiß, dieser gute Mann ist unbekleidet. Und ich habe mir jetzt einfach erlaubt, ihm ein Höschen anzumalen, damit es gottesdienstkonform heute ist. Es geht, gell, was man am Computer alles machen kann. Ist von 15.1 bis 15.4 vermutlich gemacht worden. Genau. Und ach so, wer hat es denn gemacht? Michelangelo, genau. Ja, das sind die, die sich mit Kunst ein wenig auskennen. Und was hat Michelangelo gesagt? Interessanterweise, das könnte man sich auch merken. Dieser David steckte in dem Marmorblock schon drinnen. Ich musste nur das Überflüssige weghauen, hat er gesagt. Merkt euch das mal. Das ist interessant. Ja, ach so. Und ja, genau. Also es ist halt der biblische David. Es soll den biblischen David darstellen vor dem Kampf mit Goliath. Bisher hat man ihn meistens dargestellt, wenn er dem Goliath den Kopf abgeschlagen hatte, irgendwie auf Gemälden oder so. Das war auch neu. Er steht und fixiert den Goliath mit der Schleuder oben auf der Schulter und wartet auf den Kampf. Das war so der Gedanke. Ja gut, jetzt 10 Millionen kommen hier, ach, beim David kommen nur ungefähr 1,2 Millionen im Jahr. Aber ich frage euch, was ist so toll an den zwei Dingern? Warum? Warum kommen da 10 Millionen und hier 1,2 Millionen? Um das anzugucken. Die Mona Lisa hängt nur an der Wand. Die tut nichts. Die hängt nur an der Wand. Und der David, der steht seit 500 Jahren nur rum. Der hat die Schleuder noch nie benutzt. Also, der Louvre annonciert nicht, oh, kommt Leute, am Dienstag poppelt die Mona Lisa in der Nase und am Donnerstag wackelt sie mit den Ohren. Oder Florenz, Tageszeitung, kommt endlich nach 500 Jahren, benutzt der David mal seine Schleuder. Nein, die sind einfach. Und sie wirken einfach dadurch, dass sie sind und dass sie geschaffen sind. Von einem genialen Künstler damals. Genau, und dadurch, dass sie geschaffen sind und irgendwie sind, wirken sie und bringen uns zum Staunen. Und wir haben Ehrfurcht vor diesem Kunstwerk, und Ehrfurcht vor diesem Künstler. Da stellt sich mir jetzt dann schon die Frage, 10 Millionen und 1,2 Millionen, warum kommen keine 10 Millionen und gucken dich und dich und dich und dich und mich an? Wo sind die 10 Millionen? Da kommen 10 Millionen. Warum kommen keine 10 Millionen, um dich anzugucken? Und dich? Ha, wir sind nicht berühmt. Aber ich sag euch was. Da Vinci und Michelangelo sind ein Witz als Künstler gegenüber dem Künstler, der uns geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat. Der genialste und ja, einzigartigste Künstler, den die Welt je gesehen hat, der hat uns geschaffen. Als Meisterwerke. Ja? Jeder von uns ist ein Original des Schöpfers mit Signatur. Hier unten steht irgendwo Leonardo da Vinci und Michelangelo hat es da irgendwo auch eingemeißelt. Bei uns steht drinnen die Signatur vom Ich Bin, der Ich Bin. Du bist einzigartig. Du bist einzig in deiner Art. Du bist wertvoll. Du bist voller Wert. Du bist außergewöhnlich. Du bist außerhalb des Gewöhnlichen. Du bist nicht normal. Und du bist nicht genormt. Du bist ein originelles Original. von dem größten Künstler, den die Welt je gesehen hat. Wow, oder? Ist uns das klar? Wir sind ein Unikat, uns gibt es nur einmal. Und wir sind es wert, dass 10 Millionen kommen. Okay, das ist mein Thema heute. Wir sind einzigartige Meisterwerke Gottes. Okay? Oder sowas wie ein Meisterstück. Die Jenny wusste, dass ich heute dran bin und die hat mir letzte Woche dann noch was mitgebracht. Und das tue ich jetzt hier einfach auch noch hin. Haha, wir sind Gottes Meisterstück. Ich hoffe, das hält jetzt. Und was ist ein Meisterstück, wenn ein Geselle seine Gesellenzeit gemacht hat und dann nochmal weiterlernt und durch die Lande zieht, dann kann er irgendwann seine Meisterprüfung machen. Und zu dieser Meisterprüfung gehört ja auch etwas herstellen, normalerweise bei den Handwerkern. Und dieses Werk steht zumindest so als in Wikipedia so ein bisschen drinnen. Das ist das Werk und der Beleg für die Meisterschaft seines Schöpfers. Genau, also, wir sind Werk und Beleg der Meisterschaft unseres Schöpfers. Das heißt, der ich bin, hat dich als du bist, der du bist, in Gott geschaffen. Okay, zu einer Predigt gehört die Bibel natürlich auch dazu. Stimmt denn das, was ich jetzt gesagt habe? Könnte ja auch falsch sein. Also, dafür brauche ich auf jeden Fall die Brille. 1. Mose 1, 26 und 27. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Und wenn wir da jetzt so gucken, was die hebräischen Worte von Bild und ähnlich bedeuten, dann heißt einmal, das Bild ist so viel wie eine geschnitzte, eine gegossene, eine geformte Abbildung von etwas. Und ähnlich bedeutet dann so wie, naja, es ist wie im vergleichenden Sinne gemeint oder sie gleichen sich so wie der Sohn dem Vater gleicht. Sie sind nicht eins. Aber sie gleichen sich. Okay, dann gibt es zum Beispiel Jesaja 29, 16. Und da kommt vielleicht noch mal so ein bisschen auch das raus, Geschöpf und Schöpfer. O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht? Und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, ach, der versteht nichts. Grundsätzlich geht's da auch wieder. Ein Töpfer macht irgendein Tongefäß, ein Bildner macht ein Gebilde. Und da ist wirklich so diese Grundbedeutung damit gemeint, eben die Arbeit eines Töpfers, der sein Material formt, gießt oder bearbeitet. Also damit haben wir schon einen kleinen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das Geschöpf ist nicht der Schöpfer oder ist. Es gleicht ihm. Und klassisches Ding finde ich, Psalm 139, 13 und 14. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und wenn wir da so dieses erstaunlich nachgucken, dann war ich zunächst erstaunt, denn da stand fürchten und Angst haben. Und man dachte, hä? Wie passt das jetzt? Na gut, die dritte Möglichkeit ist Ehrfurcht empfinden. Und das finde ich eine gute Übersetzung für ich bin erstaunlich, ausgezeichnet gemacht, sodass der Betrachter in ehrfürchtiges Staunen versetzt wird über auch die Genialität des Schöpfers. Also wir sind auf erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Also, das wären jetzt die Belege zu meiner Behauptung vor uns. Okay, jetzt hat sich das hier Einen Moment. Gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was jetzt diese Frage, warum keine 10 Millionen zu euch kommen, und mein Zuspruch, den ich euch jetzt da so, ihr seid einzigartig und so, in euch ausgelöst hat. Was? Ich will es auch nicht wissen. Was habt ihr mit Gott auszumachen? War das so ein schnelles im Kopf, ein Wissens? Ja, ich weiß schon. Gott hat mich lieb, ist ja klar. Oder war es doch so ein Ja, was irgendwo, ich kann es nicht beschreiben, von hier innen kommt, was dann hochblubbert? Ich würde es ein Offenbarungs-Ja nennen. Ein Ja, wo ich weiß, ja, ich bin Gott begegnet irgendwann. Oder Gott ist mir begegnet in einer Situation, vielleicht in einer dunklen Situation. Und dann hat er mir dieses Ja zugeflüstert. Hat gesagt, ja, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich geschaffen. Und auch wenn du jetzt Dreck und was weiß ich siehst, du bist mein. Und ich sehe das Potenzial, was in dir ist. Wir brauchen diese Gewissheit hier innen drinnen. Und das ist eine Gewissheit, die Gott wirklich in unserer Seele, in unserem Inneren verankert hat. Und dann kann es auch hoch in unseren Kopf gehen. Aber ich glaube, wir brauchen es erst hier innen drinnen. Also, keine Ahnung, ob ihr ein Ja hattet, ein Nein, ein Vielleicht oder, naja, so ein Naja. Kommt der nächste Gedanke, gehen wir zurück zu unseren Kunstwerken hier. Naja, wenn die jetzt reden könnten. Naja, also ich bin ja schon ein Meisterwerk, aber die Welt ist schon ganz schön krank, wie man uns behandelt hat. Die Mona Lisa würde sagen, ich bin geklaut worden. Man hat einen Säureanschlag auf mich verübt und man hat mit Steinen auf mich geworfen. Also alles passiert. Und der David würde sagen, ja, in politischen Geplänkeln hat man mir meinen linken Arm weggeschlagen. Ich stand 350 Jahre im Freien, Wind und Wetter und Vögel. Es sind Leute gekommen, die haben angefangen, an meinen Zehen mit dem Hammer rumzuschlagen, weil sie gern einen Teil von diesem David haben wollten. Also, und was ist es bei uns? Durch die Sünde geriet diese Welt in eine Schieflage. Und irgendwie haben wir Menschen uns die fragwürdige Freiheit genommen, das geschaffene Meisterwerk verändern zu wollen. Wir haben versucht, das, was geschaffen ist, wir wollten es nicht so, wie es ist. Wir haben es verändert. Das hat die Sünde in uns gemacht. Und ich habe euch da auch ein paar Bilder mal noch mitgebracht. David, wenn du da mal anfangen würdest. Ja, nein, die Mona Lisa, ich will nicht so sein. Okay, also manchmal benehmen wir uns wie die Affen oder wir machen uns zum Affen. Ja gut, das nächste. Oder ach, meine Mundpartie, nein, die ist wirklich nicht gut. Ich glaube, ich brauche eine Schönheits-OP. Meine Beine sind zu kurz oder zu lang, meine Haare sind zu glatt oder zu lockig. Was weiß ich? Ja, ich weiß, das sind Frauensachen wieder, gell? Mein Auto ist zu klein, ich hätte gern ein größeres, so wie der Nachbar hat. Oder ich will die Gaben vom anderen haben. Oder Nummer 3. Ich gebe den Klassenclown, weil ich Aufmerksamkeit, nur so Aufmerksamkeit kriege, als Beispiel. Was auch immer. Die Welt und wir selber haben an uns herumgemäkelt und rumgemalt. Also diese gefallene Welt und wir selber haben uns selber verfremdet und wir verfremden andere. Ja gut, also, du darfst den David wieder hertun, David. Also, man hat die Kunstwerke natürlich dann restauriert. Wer wäre denn der beste Restaurator gewesen für diese Kunstwerke? Der Schöpfer, genau. Also es gibt auch Kunstwerke, die wirklich verpfuscht wurden von irgendwelchen Restauratoren, weil die es einfach nicht drauf hatten. Das gibt es in der Kunstgeschichte auch. Genau, und dann ist klar, Gott wäre unser Restaurator, wenn wir wollen. Und denke, da nimmt Gott diesen elendig stinkenden Schweinehirten, der zu ihm nach Hause zurückkehrt, in die Arme, weil er barmherzig ist und weil er genau sieht, unter der Dreckkruste, das Original und die Genialität und das Potenzial, was er selber, als er diesen Schweinehirten geschaffen hat, oder diesen Sohn in dem Fall, er sieht genau, was da innen drinnen steckt. Er sieht nicht, er sieht über diesen Dreck hinweg. Er nimmt das verkrustete Bild, das übermalt ist, beschädigt ist, weil er das Original kennt und es restaurieren und wieder zum Strahlen bringen will, damit der Schöpfer darin erkannt wird. Ja, und das ist klar, dass das geschehen ist, haben wir Jesus zu verdanken. Oder dass das geschehen kann, dass Gott uns restauriert. Und das fand ich jetzt tatsächlich für mich bei der Vorbereitung auch nochmal interessant. Er, Jesus, das Wort, der Töpfer, der, durch den alles geschaffen ist und wurde, der hat sich bereit erklärt, sich als Geschöpf schaffen zu lassen. Es ist uns klar, ja, Jesus wurde Mensch, aber der eigentlich alles geschaffen hat, erniedrigt sich und lässt sich erschaffen als ein Tongefäß im Vergleich oder als eben ein Abbild und kommt in die Welt und macht durch das Kreuz für uns den Weg frei, um uns restaurieren zu lassen und eben das rauszuholen, was eigentlich drin liegt, was schon da ist und uns auch noch in die Sohnschaft zu bringen. Das lesen wir im Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Genau. Wow. Halleluja. Gut. Und was heißt das jetzt praktisch? Was heißt das jetzt für unser Leben? Jetzt habe ich euch viel erzählt, viele Vergleiche gebracht. So. Ist bei der Bekehrung das Meisterwerk komplett wiederhergestellt? Ja, ja, natürlich. Gut. Ist es ein lebenslanger Prozess des Restaurierens? Ja. Also, ich kann euch nicht helfen. Gott handelt nicht logisch, er handelt göttlich. Es widerspricht sich, dass einerseits alles schon wiederhergestellt ist und es andererseits ein Prozess ist. Aber wenn wir so in der Bibel lesen, dann ist irgendwie beides gleichzeitig da. Dieses Potenzial und das Original ist in uns drinnen und doch braucht es irgendwie einen Prozess. Beispiele gefällig? Epheser 4, 22 bis 24. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtetet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, alt und neu und doch ein Prozess. Der geschieht. Oder Kolosser 3, 9 bis 10. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also, und ich meine, wenn wir die Briefe lesen, das waren alles bekehrte Christen. Und dann musste Petrus und Paulus dann schon sagen, ey Leute, also Ich muss euch sagen, da stimmt immer noch irgendwie was nicht. Also er hat sie auf Dinge hingewiesen. Also sie waren zwar neu, sie hatten diesen neuen Menschen angezogen und damit wäre ja eigentlich alles in Ordnung gewesen. Aber es gab offensichtlich doch einen Prozess des Umwandelns, des Verwandelns. Wir sind einzigartige Meisterwerke Gottes. Und dieses Geschaffene irgendwie, dieses Original, dieses Potenzial von Gott, das, was er sich gedacht hat, das ist vollständig da. Und wir dürfen erstmal sein auch. Wir müssen nicht tun. Aber aus der Beziehung und in dieser Beziehung zu Gott irgendwie sein, in ihm. Aber er ruft uns auch auf, dann aus diesem Sein heraus zu handeln. Aber dann bitteschön auch dem Schöpfer würdig, oder? Also, was hilft es, wenn wir prahlen, oh, ich bin ein echter Leonardo da Vinci, aber ich renne dann eben so rum wie dieser Affe oder der Donald Duck oder der Mr. Bean. Da steht zwar Leonardo da Vinci drauf, aber es ist eben verkleckert und übermalt und es zeigt nicht mehr das Original. Also, wenn wir schon Meisterwerke sind, dann sollten wir uns restaurieren lassen, damit eben, tja, was, damit die Liebe Gottes in uns sich widerspiegelt, dass das sichtbar ist für uns, dass seine Schönheit an uns sichtbar wird, dass Gottes Treue an uns sichtbar wird und seine Sanftmut. Das Abbild sollte das Bild, nachdem es geschaffen ist, schon irgendwie auch spiegeln. Das gehört, denke ich, auch dazu. Und dazu habe ich auch noch mal einen abschließenden Bibelstelle. Danke, die hat sehr gut für mich jetzt gepasst, Angelika. Da ist nämlich auch, es ist genial, 2. Petrus 1, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in die Welt entflohen seid, in der Welt ist entflohen seid. Und eben deshalb aber wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend da. Und dann kommt so eine ganze Aufzählung, was einfach sichtbar werden sollte an uns. Und denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Also, wir haben alles, göttliche Kraft, Gottseligkeit, alles geschenkt. Und doch ist es ein Prozess, in dem wir uns verändern lassen dürfen, genau immer weiter, immer näher an dieses Original, was Gott schon sieht. Dass wir das alles abkratzen. Ja, um dann, tja, wahrscheinlich, es geht bis zum Schluss, aber vielleicht kommt dann mal so ein, oder ja, wie soll man das Ziel vielleicht, so wie man es oft sagt, vom Kind und den, von Kindern und den Eltern. Mei, das Mädel, das ist ganz wie die Mutter, oder mei, der Bub, ganz der Vater. Wäre das ein Ziel? Amen.